HR2 Kultur zum Nachhören. Wissenswert.
Im Standesamt von Wiesbaden-Biebrich ist sie eingetragen als Sidonie Zipora Sender, geboren am 29. November 1888. Der Vater, Moritz Sender, war Kaufmann und Vorsitzender der jüdischen Gemeinde zu Biebrich. Es ist nicht das erste Mal, dass er dem Wiesbadener Standesamt die Geburt eines Kindes weiblichen Geschlechts anzeigt. Zwei kleine Töchter hat er schon. Ein Sohn wird geboren, als Sidonie Zipora 3 Jahre alt ist. Sidonie, aus dem Lateinischen kommend, Zipora wie die Ehefrau Moses. Doch wird sie sich später schlicht und ergreifend Toni nennen und alles in einem sein. Sekretärin, Politikerin, Journalistin, Dolmetscherin, Fachfrau in Sachen Wehr- und Wirtschaftspolitik, Rednerin im Reichstag und auf Kongressen.
Sie galt auch schon als exzellente, sehr interessierte Schülerin und überraschte dann ihre Eltern damit, dass sie erwerbstätig, dass sie einen Beruf lernen wollte. Und das war natürlich nicht vorgesehen, sondern vorgesehen war für sie als elterlicher Lebensplan ein Leben nach den Standards sozusagen der bürgerlichen Familie. Erwerbstätigkeit gab es umfassender, allenfalls im Proletariat, aber nicht im Bürgertum. Und damit setzte sie sich durch und nach heutigen Kategorien wollte sie kaufmännische Angestellte werden. Das war eine Berufsperspektive, die sich gerade noch vereinbaren ließ mit den Kriterien, sag ich mal, bürgerlicher Anständigkeit.
Dr. Jürgen Steen hat Anfang der 1990er Jahre im Historischen Museum in Frankfurt am Main eine Ausstellung zu Toni Sender organisiert, unter dem Titel Rebellin, Demokratin, Weltbürgerin. In Frankfurt besuchte Toni Sender die Handelsschule und arbeitete dann als Sekretärin und Büroleiterin in einer großen Metallhandelsfirma.
Frankfurt und die dortige sozialistische Bewegung werden mir immer nah und wertvoll bleiben. Wohin das Schicksal mich in Zukunft auch werfen mag, mir inniger verbunden als meine engere Heimat, denn in Frankfurt verlebte ich nicht nur die entscheidenden Entwicklungsjahre, dort bekam auch mein Leben seine für die ganze Zukunft bestimmende Wende.
Und hier hat sie dann eben konsequent das, was sie vorhatte, verwirklicht und realisiert. Schon während der Handelsschulzeit hat sie sich eine Arbeitsstelle gesucht. Und der Protest, der vielleicht auch zeittypisch ist für die Generation, richtet sich gegen die bürgerliche Saturiertheit der Elterngeneration, also die Überzeugung, es geschafft zu haben. Und vereinfacht gesagt, konnte man sich selbst dem Phänomen der sozialen Verelendung, hauptsächlich des Proletariats und auch kleinbürgerlicher Schichten, nicht entziehen. Und hier kommt sie zum ersten Mal auch in Kontakt mit sozialistischen Ideen.
Mit 18 wird sie Mitglied im gewerkschaftlichen Zentralverein der Büroangestellten. Dass sie dabei ihre Stelle riskiert, hat wenig bis gar keine abschreckende Wirkung. 4 Jahre später nimmt sie an den Demonstrationen gegen das preußische Dreiklassenwahlrecht teil.
Just um diese Zeit kam das schicksalsschwere Erlebnis, die preußischen Wahlrechtskämpfe. Wir demonstrierten auf der Hundswiese und wir zogen mit auf die Straße in der historischen Blutnacht, spürten auf unserem Buckel den Polizeiknüppel niedersausen und retteten uns vor der entfesselten Polizeibestie mit Mühe in einen Hauseingang. Unvergesslich werden diese Stunden der Barbarei bleiben, in der auf friedlich demonstrierende Frauen und Männer mit Grausamkeit losgeschlagen wurde. Nun galt es, Stellung zu nehmen. Durfte man Außenseiter bleiben in diesem ungleichen Kampfe? War man nicht ausgezogen, die geistige Freiheit zu erringen? So galt es denn, die Fesseln sprengen zu helfen, die eine überhebliche Kaste den Millionen auferlegt.
So, schreibt sie später in der Volksstimme, wurde ich Sozialistin. Und so gesehen wurde sie es in der beschriebenen Februarnacht des Jahres 1910, der Frankfurter Blutnacht. Da ist die Tochter aus gutem Hause, die nicht zur Klasse der Müßiggänger gehören will, 22 Jahre alt. Ihr in unseren Ohren zugegebenermaßen ein wenig pathetisch klingender Wahlspruch, nichts halb zu tun, ist edler Geisterart.
Das Ganze wird dann radikalisiert durch die Weltkriegserfahrung. Nachdem Toni Sende ihre Lehre beendet hat, ging sie zu einem großen, international operierenden Handelskonzern hier in Frankfurt, der im Metallhandel international, wie gesagt, engagiert war. Und der schickte sie nach Paris. Das war kurz vor dem Ersten Weltkrieg, 1912. Sie hatte 1910 Jean Jaurès, den mythischen, fast mythischen Führer der französischen Sozialisten hier gehört. In Paris tritt sie der Sozialistischen Partei bei, wo sie dann eine Karriere bis zur zweiten Vorsitzenden innerhalb dieses Ortsvereins macht. Mit Kriegsbeginn wird sie ausgewiesen. Was auch ganz charakteristisch ist, ist, dass ihr damaliger Freund in Paris sie angeboten hatte, sie zu heiraten. Damit hätte sie in Frankreich bleiben können, als Ehefrau eines Apothekers. Und darauf hat sie verzichtet. Sie ging, wie gesagt, zurück nach Deutschland, arbeitete hier weiter für den Konzern, bei dem sie beschäftigt war, und kam 1915 zur Kriegsopposition innerhalb der SPD.
Beendet den Krieg. Das war unsere Hauptforderung. Aber es war eine negative Forderung und sie reichte nicht aus, um diejenigen von uns zu befriedigen, die in die Zukunft blickten. Die Bekämpfung der Kriegstreiber und der Verfechter einer imperialistischen Politik des Pangermanismus. Das war unser eigentliches Ziel. Diese Kräfte, die ihre Hochburgen in der Schwerindustrie und unter den Junkern der riesigen preußischen Landgüter hatten, waren dieselben, die Deutschland daran hinderten, ein freies, demokratisches Land zu werden, in dem die Menschen nicht nur das Recht hatten, für ihr Vaterland zu sterben, sondern es zu einer Nation mit einer Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk zu machen.
Diesen Krieg hat sie abgelehnt. Sie war fest davon überzeugt, dass es ein Angriffskrieg letztlich des Deutschen Reiches war und suchte hier dann eben konsequent den Kontakt zur Opposition, die sich dann ja im Krieg abspaltet als unabhängige Sozialdemokratie. Toni Sender arbeitete in ihrer Freizeit als Agitatorin, als stadtbekannte Agitatorin gegen den Krieg und gegen die Fortsetzung des Kriegs und gehört dann eben auch zu den Mitbegründerinnen der Partei. Und die USPD ist für sie dann die Plattform für ihre politische Karriere.
Und weil sie, mit den Worten des Historikers Jürgen Stehn, nichts halb tat und ihre Frankfurter Arbeitgeber ganz offensichtlich nichts gegen die sozialistischen Überzeugungen der jungen Angestellten hatten, stand auch einer beruflichen Karriere als Abteilungsleiterin nichts im Weg. Die Männer konnten ja nicht, die machten ja Krieg. Als Philipp Scheidemann am 9. November 1918 die Republik ausrief, war sie in euphorischer Stimmung. Es war für sie die Stunde der Hoffnung und des Handelns.
Die explizite politische Karriere beginnt damit, dass sie 1918 Generalsekretärin des Frankfurter Arbeiterrats wird. In Frankfurt wird sie Stadtverordnete, sie wird gleichzeitig Reichstagsabgeordnete. Die USPD gerät dann in eine schwere Krise. Der größte Teil geht zur kommunistischen Partei, zur KPD. Und Toni Sender kehrt zurück in die SPD. In der Stadtverordnetenversammlung trat Toni Sender eigentlich als einzige Frau im Plenum auf.
Der Wiedervereinigung von SPD und USPD hatte sie nur mit gemischten Gefühlen zugestimmt. Sie fühlte sich dem linken Flügel der Sozialdemokratie zugehörig, der in Frankfurt damals einflussreiche Gegner hatte.
Da Toni Sender aber dann in der wiedervereinigten SPD hier in Frankfurt keine Chance mehr sah, auf einen erfolgversprechenden Listenplatz bei Reichstagswahlen, hat sie Frankfurt dann verlassen und vertrat dann bis 1933 den Wahlkreis Dresden-Bautzen. Im Reichstag.
Meine Herren und Damen, Gesinnungsgenossen, wir sollen einen neuen Reichstag wählen. Es ist uns eine herrliche Gelegenheit gegeben, über die Gestaltung unseres eigenen Lebens in den nächsten Jahren zu bestimmen. Niemand darf da gleichgültig bleiben. Aber ihr sagt vielleicht, was hilft uns das Wählen, das Parlament? Was hat uns eine Tätigkeit gebracht in den letzten Jahren? Schon im Jahre 1925 kam der Bürgerblock mit der Vorlage der Hochschutzzölle, in der sich Agrarier und Industrielle gegenseitig wahnsinnig hohe Zölle bewilligten, auf Kosten der Verbraucher. Und sie sind nicht davor zurückgeschreckt. Seitdem jedes Jahr neue Zollerhöhungen und gerade auf die wichtigsten Lebensmittel vorzunehmen. So wurde das Brot jedes Jahr teurer. Vor wenigen Monaten belastete man sogar die Kartoffel. Und all diese unerträgliche Last wurde auferlegt einem Volke, das unter schwerer Arbeitslosigkeit leidet. Aber während man die Löhne drückt, Arbeiter zu Abertausenden aussperrt, haben die Unternehmer ein Jahr blühender Konjunktur hinter sich, konnten sie ihre Profite und den Wert ihrer Aktien bedeutend steigern. Längst haben sie sich verständigt mit den Unternehmern des Auslandes, haben internationale Kartelle gebildet, um das eigene Volk umso besser ausbeuten zu können.
Toni Sender im Berliner Reichstag in einer Originaltonaufnahme aus dem Jahr 1928. Da ist die Republik 10 Jahre alt und das Kind der Revolution, wie einer sie einmal nannte, fast 40.
Sie war eine ganz zierliche Person. Sie hatte eine Körperlänge von 154 Zentimeter. Und wenn man sich Fotos anschaut, etwa aus den 20er Jahren von Toni Sender, war sie eine ausgesprochen modische Frau. Das kann man ja an der Kleidung erkennen oder auch an ihrer Frisur, wenn man guckt, was in bestimmten Jahren in war und was nicht. Und das hat sie schon ihr Leben lang durchgehalten und dadurch ist sie auch immer aufgefallen. Wenn etwa die Parlamentarierinnen der Sozialdemokratie im Reichstag sich aufstellten zum Gruppenfoto, dann erkennen sie Toni Sender immer sofort.
Sagt der Historiker Jürgen Stehn. Und man sieht es auf den Fotos im Katalog zu der Ausstellung, die er Anfang der 90er Jahre im Historischen Museum in Frankfurt organisiert hat. Ausgesprochen modisch von Kopf bis Fuß war Toni Sender. Als Dolmetscherin einer französischen Gewerkschaftsdelegation, als Delegierte beim Internationalen Metallarbeiterkongress, auf einer Sitzung der Wehrprogrammkommission ihrer Partei. Gruppenbilder mit der Dame Toni Sender. 1930, nach dem ersten Wahlsieg derer, die sie stets laut und deutlich die braune Mordpest nannte, schrieb sie:
Was aber das Merkwürdigste ist, für die Nazis, diese Partei des Gummiknüppels, Schlagrings und Revolvers, die Partei der Gewalt und des Krieges, haben sehr viele Frauen gestimmt, obwohl die Führer offen die Frauen als minderwertig erklärten und die Beseitigung der politischen Rechte der Frau im Dritten Reich voraussagten. Das Glück und die Erlösung im Dritten Reich, das man den naiven, gläubigen Wählern vorgaukelte, wird vergeblich auf sich warten lassen. Das deutsche Volk selber wird teuer bezahlen müssen, dass es den faschistischen Spuk herbeigeführt hat.
Zum Ende der Republik hatte Toni Sender, und das zeigt eben auch ihren persönlichen Mut, überhaupt keine Probleme damit, Nationalsozialisten auch im Reichstag direkt und persönlich anzugreifen. Das hat ihr von Goebbels die Bezeichnung Frau Großmaul eingetragen. Und es liegt natürlich auf der Hand, wenn schon Goebbels aufmerksam wurde auf Toni Sender, dass sie mit der sich anbahnenden Machtergreifung der Nationalsozialisten in jeder Hinsicht gefährdet war. Als Jüdin, als Sozialistin und durchaus auch als Frau, die öffentlich das Wort ergriff.
1933, nach Hitlers Machtübernahme, ging sie ins Exil. Ab 1935 lebte sie in den USA und arbeitete in der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung. Ihre 1939 im New Yorker Exil verfasste Autobiografie einer deutschen Rebellin erschien erst über 40 Jahre später in Deutschland. Da lag sie seit langem in Woodbridge, New Jersey, begraben. Sie starb 1964, wenige Monate vor ihrem 76. Geburtstag, und die Times würdigte sie als brillante Rednerin, die noch dazu stets Spitzen- und Rosenduft verbreitet habe. Toni Sender, die zierliche Person, die sich stets fragte, ob ihr Leben auch ein wirklich nützliches Leben sei.